Hey zusammen. Im Rahmen unserer Folge mit Betty Taube haben wir uns entschieden, eine weitere Sonderfolge mit Professor Dr. Hegerl von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention aufzunehmen. Diejenigen, die die erste Sonderfolge gehört haben, kennen vielleicht den ersten Teil. Nach 17 Minuten kommen wir auch nochmal zu einigen besonderen Punkten, die speziell für die Folge von Betty wichtig sind.
Das ist Wie geht's?
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie geht's? Heute eine Sonderfolge, eine Info- und FAQ-Folge, wenn man so will. Wir haben viele Fragen gekriegt und wir wollen viele Fragen davon jetzt beantworten. Heute sitzt mir nicht Robin gegenüber, sondern Professor Hegerl von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Herr Hegerl, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Sehr gerne.
Ich habe es gerade schon gesagt, wir haben viele Fragen in den letzten Wochen zu verschiedenen Folgen, die wir ausgestrahlt haben, bekommen. Heute wollen wir viel über Depressionen sprechen, viel darüber, was das eigentlich bedeutet, wie man sich Hilfe holen kann, wo man sich Hilfe holen kann und wie man vielleicht auch Präventionsarbeit leisten kann. Dementsprechend vielleicht direkt zum Start einmal die Frage, was ist eigentlich eine Depression und woran erkenne ich eine Depression?
Depression ist was anderes als eine Reaktion auf die Bitternisse des Lebens. Es ist eine richtige Erkrankung. Und Menschen, die eine Veranlagung dazu haben, die erkranken oft auch, obwohl sie eigentlich ein recht gutes Leben haben. Und die Menschen sagen, warum der jetzt depressiv wird, das verstehe ich nicht. Und Menschen ohne die Veranlagung, die erleiden oft die allergrößten Bitternisse. Aber die bekommen nie eine richtige Depression. Also es wird oft nicht verstanden, wie wichtig die Veranlagung ist. Die entscheidet eigentlich am allermeisten, ob jemand depressiv erkrankt oder nicht. Depression ist auch eine schwere Erkrankung und was anderes, was völlig anderes als eben eine Befindlichkeitsstörung. Damit wird sehr oft am Anfang verwechselt von Laien und mir ging es genauso am Anfang. Erst wenn man dann viele Menschen gesehen hat mit Depressionen, dann merkt man erst, wie ernsthaft diese Erkrankung ist.
Und woran erkenne ich dann wirklich, ob ich eine Depression habe oder nur in Anführungszeichen eine schwere Befindlichkeitsstörung?
Das ist sehr schwer für den Erkrankten. Viele verlieren viel Zeit, bis sie merken, ich brauche Hilfe, es ist eine richtige Erkrankung, es ist nicht meine Schuld und ich bin jetzt nicht so schwach, sondern es ist eine Erkrankung, die behandelt werden muss. Die Menschen merken, dass alles anders wird, die erkennen sich oft selbst nicht wieder, können sich über nichts mehr freuen, verlieren oft auch Gewicht, weil sie keinen Appetit mehr haben. Oft stellen sich auch ganz finstere Gedanken ein, bis hin zu Suizidgedanken. Fast immer können sie nicht schlafen. Die Menschen sind müde, aber nicht schläfrig. Das heißt, die gähnen jetzt nicht und die schlafen auch nicht leicht ein, sondern im Gegenteil. Die schlafen schwer ein. Das ist also eine Müdigkeit, nicht im Sinne von schläfrig, sondern im Sinne von einer inneren Daueranspannung und Erschöpfung. Viele Menschen sagen, ich fühle mich in der Depression so, als ob ich permanent vor einer Prüfung wäre. Das ist relativ typisch, so eine Daueranspannung.
Wir sprechen hier von eben einer wirklich, wirklich schweren Erkrankung, wo es eine genetische Disposition braucht, damit das passiert. Trotzdem gibt es natürlich viele Menschen, die auch diese schwere Bitternis des Lebens spüren und diese schweren Befindlichkeitsstörungen haben. Wie behandelt man denn sowohl die Depression als auch im Vergleich dazu diese schweren Befindlichkeitsstörungen?
Vielleicht muss ich noch ergänzen, die Veranlagung kann vererbt sein, die kann aber auch erworben sein durch Traumatisierungen in der Kindheit, durch Missbrauchserfahrungen in der Kindheit. Das erhöht das Risiko, dass man später an einer Depression erkrankt. Für die Behandlung gibt es Behandlungsleitlinien. Das heißt, da haben Experten die gesamte Weltliteratur durchstudiert und haben geschaut, welche Behandlungen haben wirklich gute Wirksamkeitsbelege, sind auch verträglich und haben keine intolerablen Nebenwirkungen. Und da wurden dann Empfehlungen zusammengestellt, die übrigens in allen entwickelten Ländern ziemlich ähnlich sind. Die beiden Hauptsäulen der Behandlung sind die Antidepressiva, das ist die am häufigsten angewandte Behandlung, und Psychotherapie ist die zweite ebenso wichtige Säule. Da gibt es viele Verfahren, aber das Verfahren, das die besten Wirksamkeitsbelege hat mit weitem Abstand, das ist das Verfahren der kognitiven Verhaltenstherapie. Und mit diesen beiden Behandlungsverfahren werden die meisten Menschen, die in die Behandlung kriegen, auch behandelt. Entweder nur mit Antidepressiva und Psychoedukation. Natürlich muss man erklären, was eine Depression ist und warum Antidepressiva wirken und was die Nebenwirkungen sind. Oder eben mit Psychotherapie und manchmal auch mit beiden. Aber man muss nicht immer mit beiden behandeln.
Nun ist es so, Sie haben die verschiedenen Symptome, woran man eine Depression erkennen kann, eben angesprochen. Ob es wirklich eine Depression ist oder in Anführungszeichen nur eine schwere Befindlichkeitsstörung, das kann am Ende nur der Arzt oder die Ärztin wahrscheinlich feststellen. Ein Problem ist aber natürlich auch, dass die Symptome das Problem ergeben können, dass die Person, die die Probleme hat, gar nicht mehr die Kraft aufbringt, sich selber in Behandlung zu begeben. Das heißt, was kann ich als Umfeld tun, wenn ich diese Symptome bei mir engen Menschen erkenne?
Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist tatsächlich so, dass Menschen in der Depression hoffnungslos sind. Das ist ja auch ein Krankheitszeichen der Depression. Das heißt, die haben gar nicht das Gefühl, dass ihnen geholfen werden kann. Sie sind voller Schuldgefühle, ist auch ein Kernsymptom der Depression, dass man sich selber die Schuld gibt und ja, schämen sich, haben auch keine Energie, sind erschöpft. Das ist alles, was es sehr schwer macht für depressiv Erkrankte, sich selber Hilfe zu organisieren. Und da sind die Angehörigen sehr, sehr wichtig. Wenn die einen Termin ausmachen beim Hausarzt oder beim Facharzt oder beim psychologischen Psychotherapeuten, vielleicht den Erkrankten auch hinbegleiten, dann ist es oft eine ganz, ganz wichtige Hilfe durch Angehörige.
Spielt es eine Rolle für den Behandlungserfolg, ob man es schafft, dass die Person mit den Problemen es fertig bringt, sich selbst Hilfe zu holen, oder ob es eben darauf hinausläuft, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass andere sich kümmern müssen und die Person eben dann möglicherweise auch gegen ihren Willen oder gegen das eigene Ziel zu so einer Behandlung verpflichten.
Entscheidend ist einfach, dass die Erkrankten in Behandlung kommen, dass sie auch unterstützt werden von den Angehörigen, dass sie die Behandlung durchhalten. Denn mit der Depression geht immer das Gefühl einher, das, was ich gerade mache, ist irgendwie falsch. Bringt nichts oder ist falsche Entscheidung. Und diese Unsicherheit ist auch eingebaut in die Depression. Und deswegen spielen da die Angehörigen auch eine große Rolle, dass sie motivieren, die Behandlung durchzuhalten. Um zu verstehen zum Beispiel, warum man Medikamente auch gibt bei der Depression, ist es aber auch wichtig, dass der Erkrankte ein Verständnis entwickelt. Am Anfang ist es eigentlich nie vorhanden. Das war bei mir auch nicht vorhanden, sondern man lernt es eigentlich erst, wenn man dann viele Menschen mit Depression gesehen hat, wie eigenständig diese Erkrankung ist. Zum Beispiel in der Klinik sieht man dann eben Menschen, die seit Monaten in der Depression sind und plötzlich macht es Klick und über Nacht kippen die dann in die Manie und am nächsten Morgen, wenn man auf die Station kommt, sind die Menschen wie ausgewechselt. Plötzlich haben sie Größengefühle, voller Energie, reden wie ein Buch. Das heißt, da ist ein Krankheitsmechanismus eben umgekippt auf die andere Seite und plötzlich kippt es von der Depression in die Manie. Da merkt man, hinter der Depression steckt ein richtiger Krankheitsmechanismus. Oder man sieht diesen sehr beeindruckenden Schlafentzugseffekt. In der stationären Behandlung werden Menschen ermuntert, es auszuprobieren, dass sie die Nacht über wach bleiben. Die Menschen sagen, oh Gott, ich kann sowieso nicht schlafen und bin so erschöpft, ich muss doch schlafen. Aber wenn sie es dann ausprobieren, erleben 60% etwa, dass in den frühen Morgenstunden dann plötzlich die Hoffnung zurückkommt. Plötzlich schmeckt das erste Mal seit vielen Wochen das Frühstück wieder. Sie können wieder lächeln, die Depression klingt ab. Allerdings nur vorübergehend leider. Wenn sie wieder schlafen in der darauffolgenden Nacht, kommt die Depression zurück. Aber trotzdem, daran kann man erstens die Diagnose etwas sichern und zum anderen kann man eben auch sehen als Erkrankter, das ist ein Krankheitszustand, der geht auch wieder vorbei. Also es ist hoffnungsvermittelnd. Aber das sind alles Dinge, die zeigen, dass es mit einer richtigen Erkrankung zu tun haben. Und erst wenn man das verstanden hat, dann wird man auch verstehen, warum Medikamente einen Sinn machen. Wenn man glaubt, es ist nur eine Reaktion auf den Partnerschaftskonflikt, auf die Arbeitsbelastungen. Wenn man das im Hinterkopf hat, dann erscheint es immer völlig abstrus, da Medikamente einzunehmen. Also dieser Sympathie-Bias gegen Medikamente ist sehr, sehr ausgeprägt und führt dazu, dass viele Betroffene diese Behandlung ja nicht ausprobieren rechtzeitig und viel, viel Lebensqualität und Lebenszeit verlieren.
Dann schauen wir mal genau auf den ersten Schritt. Ich stelle bei mir fest, ich habe Symptome für eine Depression oder Menschen in meinem Umfeld haben Symptome für eine Depression. Wo finde ich Hilfe? An wen kann ich mich im ersten Schritt wenden?
Gibt es genau 3 Anlaufstellen, wo eine leitlinienkonforme Behandlung angeboten werden kann. Es ist zum einen der Facharzt, verkürzt gesagt der Psychiater, das ist so ein Sammelbegriff. Der ist eben zuständig für psychische Erkrankungen, wie der Orthopäde für die Knochenerkrankungen zuständig ist. Das ist ein Facharzt, also ein Arzt, der eine Facharztausbildung hat. Und sehr viele Menschen werden eben vor allem bei schweren Depressionen beim Facharzt behandelt. Dann haben wir in Deutschland die Gruppe der psychologischen Psychotherapeuten. Das sind nicht alle Psychologen, sondern das sind Psychologen mit einer Zusatzausbildung. Und wenn die eine Kassenzulassung haben, können sie über die Kasse ihre Psychotherapie abrechnen. Diese psychologischen Psychotherapeuten, die können nicht krank schreiben, die können auch keine vollständige Diagnostik machen, können auch keine Medikamente verschreiben, aber die haben eine gute Ausbildung in Psychotherapie. Und wie gesagt, der Patient muss da nichts bezahlen. Und dann, das wird oft nicht beachtet, sind die Hausärzte zu nennen. Die Hausärzte ist die Berufsgruppe, die tatsächlich die meisten Menschen mit Depressionen zurzeit in Deutschland im ambulanten Bereich behandelt. Also es ist nicht nötig, dass man ein halbes Jahr auf eine Psychotherapie wartet, vor allem bei schweren Depressionen. Da ist es ein sehr guter Rat, sich an den Hausarzt zu wenden, der zum Beispiel eine gute Pharmakotherapie anbieten kann. Das sind die drei Anlaufstellen. Facharzt, eigentlich alle Ärzte, aber Facharzt, Hausarzt und psychologischer Psychotherapeut.
Wir haben jetzt ja schon klar festgestellt, dass es eine Krankheit ist und dass es eine Krankheit ist, die glücklicherweise behandelbar ist. Ergibt sich die dritte Frage, ist es denn auch eine Krankheit, die heilbar ist?
Mit dem Heilen ist es generell nicht so einfach. In der Medizin, Karies kann man auch nicht heilen, ne? den kann man behandeln. Was man machen kann, ist eine depressive Krankheitsphase zum Abklingen bringen. Und da sind die Medikamente besser als ihr Ruf und was man so im Internet manchmal lesen kann. Das sind gute Medikamente und sehr viele Menschen werden erfolgreich damit behandelt. Das Zweite, was man machen kann mit Medikamenten, aber auch mit Psychotherapie, das ist das Rückfallrisiko reduzieren. Also man kann Rückfällen vorbeugen, denn es ist so, wenn einer einmal eine Depression hatte, dann hat er eine Veranlagung und damit ein erhöhtes Risiko, im Laufe des Lebens weitere depressive Episoden zu erleiden. Die meisten Menschen erleiden deswegen nicht nur eine, sondern mehrere depressive Krankheitsphasen. Und dieses Risiko, das kann man um etwa 70% reduzieren mit Medikamenten und auch mit Psychotherapie.
Jetzt ist es natürlich nicht immer ganz leicht, direkt und sofort Hilfe zu bekommen. Was kann ich denn selbst tun, wenn ich in einer Depression stecke, um mir selbst zu helfen nach Möglichkeit oder um Rückfälle zu vermeiden?
Das Wichtigste ist, sich professionelle Hilfe holen. Aber was man selber tun kann, ist, dass man zum Beispiel regelmäßig Sport einbaut. Sport ist sicherlich unterstützend und wenn man das schafft, was in der Depression oft sehr schwer ist, regelmäßig Sport zu machen, ist es sicherlich unterstützend. Da hilft manchmal auch ein Wochenplan. Man trägt dann ein für jede Stunde, was ansteht und dann kann man dann gucken, dass man auch Erholsames, Angenehmes einbaut, vielleicht auch Hobbys und vor allem auch Sport. Was auch hilfreich ist, dass man versucht zu verstehen, wie bei einem selber die Bettzeit und die Stimmung am Morgen zusammenhängen. Und viele werden feststellen, dass wenn sie in der Depression, weil sie erschöpft sind, weil nichts interessiert, früher ins Bett gehen und am Morgen noch länger liegen bleiben, um irgendwie noch Erholung zu kriegen, dass das eher die Depression verstärkt, dass sie dann noch erschöpfter sind. Und umgekehrt, wenn es ihnen gelingt, die Bettzeit zu reduzieren, sagen wir mal auf 7 Stunden, dass es ihnen eher gut tut. Denn manchmal gerät man in einen richtig gehenden Teufelskreis, dass man in der Depression früher ins Bett geht, sogar tagsüber hinlegt und es die Stimmung eher verschlechtert. Wir haben ja bei der Depression typischerweise ein Morgentief. Das heißt, am Morgen ist die Depression bei vielen stärker ausgeprägt als am Abend. Was ja interessant ist, und auch Schlafentzug ist ja eine Behandlung der Depression, die in Kliniken eingesetzt wird. Also da besteht ein merkwürdiger Zusammenhang. Und was man da machen kann als Erkrankter ist, man nimmt ein DIN A4-Blatt und trägt unten die 30 Tage auf und nach oben von 0 bis 10 mit kleinen Kreisen zum Beispiel für jeden Tag, wie viele Stunden war ich in den letzten 24 Stunden im Bett, habe vielleicht nur gedöst, vielleicht geschlafen, aber einfach die Bettzeit eintragen und dann mit kleinen Kreuzen, wie war am Morgen die Stimmung und auch von 0 bis 10. Und dann kann man nach einigen Monaten sehen, gibt es da einen Zusammenhang. Und viele stellen eben fest, tatsächlich, meistens, wenn ich länger im Bett war, bin ich am Morgen dann eher schlechter drauf, ich fühle mich erschöpfter. Und dann kann man das nutzen, indem man zum Beispiel mal merkt, es kommt wieder die Depression, ich bin so schlapp, mich zieht es ins Bett, dass man versucht, dem zu widerstehen und am Morgen den Wecker stellt und dann wirklich um 7 auch aufsteht, so schwer es einem fällt. Man kann da versuchen, gegenzusteuern. Aber bei allen diesen guten Ratschlägen muss man immer wissen, wenn die Depression schwerer ist, schafft man vieles nicht. Und man soll auf keinen Fall als Erkrankter sich das zum Vorwurf machen. Das ist einfach so. Und der stärkste Bär schafft vieles nicht mehr in einer schweren Depression.
Ich hake einmal direkt nach. Sie sprechen von Bettzeit, nicht von Schlafzeit.
Richtig, ne? Denn auch wenn man vor sich hindöst und vielleicht gar nicht tief schläft, ist das etwas, was eben der Stimmung abträglich sein kann. Was man auch noch empfehlen kann, um besser zu lernen, mit der Krankheit umzugehen, das ist auch, dass man sich überlegt, wie geht's bei mir immer los? Das ist bei jedem anders. Beim einen sind Schlafstörungen, beim anderen so Denkautomatismen. Ich erinnere mich an eine Patientin, die hat gesagt, bei mir wird's immer gefährlich, wenn ich anfange, so Gedanken zu haben, wie hätte ich doch, warum habe ich nicht? Also solche Gedankenfiguren, die da ein bisschen in Richtung Selbstvorwürfe gehen, das ist für sie mal ein Frühzeichen, dass die Depression sich wieder andeutet. Und wenn man das merkt, frühzeitig, und dann keine Zeit verliert, dann kann man eben rechtzeitig gegensteuern. Auch das ist so ein Baustein, der einem helfen kann, besser mit der Erkrankung umzugehen.
Und was kann ich als Angehöriger oder Angehörige tun?
Für Angehörige ist zunächst mal wichtig, dass sie sich informieren. Zum Beispiel auf den Seiten der Stiftung Deutsche Depressionshilfe gibt es auch Informationen für Angehörige, denn nur wenn ich weiß, dass Depression die richtige Erkrankung ist, dann werde ich das veränderte Verhalten richtig einschätzen können und werde Verständnis haben, wenn der Erkrankte sagt, ich schaff's nicht aufzustehen und mit dir jetzt um den Häuserblock zu gehen. Das schafft man manchmal in der Depression einfach nicht und das versteht man ja sonst nicht, ne? Wenn man sich nicht damit beschäftigt hat und man hat dann vielleicht das Gefühl, der lässt sich gehen oder strengt sich nicht an. Also man muss verstehen, was ist eine Depression, um Missverständnisse zu vermeiden. Und dann ist auch wichtig zu wissen, dass man nicht für die Heilung zuständig ist. Denn man kann Depression, vielleicht ein bisschen abgeschmackter Bild, aber man kann Depression nicht mit Liebe heilen, so wie man auch einen Diabetes nicht mit Liebe heilen kann. Auch das muss man verstehen, damit man sich das nicht auf die Schultern lädt als Angehöriger und dass man auch nur schuld ist, auch wenn es Streit gab, bösen Konflikt. Schuld ist die Veranlagung. Dass der Mensch den Pech hat, diese Veranlagung mitbekommen zu haben, das ist entscheidend, dass jemand reinrutscht. Diese drei Dinge sind wichtig und dass man eben eine ganz wichtige Rolle als Angehöriger spielt bei der Suche nach professioneller Hilfe.
Herr Hegel, wir haben die Folge mit Betty Taube gerade gehört und wir wissen, es braucht eine Veranlagung für eine Depression. Das kann eine genetische Disposition sein, die kann aber auch erworben sein. Wie kann man eine Veranlagung für eine Depression erwerben?
Man weiß, dass Menschen, die in der frühen Kindheit Traumatisierungen erlebt haben, Missbrauchserfahrungen, dass die ein höheres Risiko haben, im späteren Lebensabschnitten eine Depression zu kriegen, aber auch andere psychische Erkrankungen. Es ist so, dass durch solche Traumatisierungen es zu Veränderungen im Organismus kommt. Das nennt man epigenetische Veränderungen. Das hat auch was mit den Genen zu tun. Also erworbene Änderungen in der genetischen Funktion, die eben langanhaltend sind und eben dazu führen können, dass zum Beispiel die Reaktion auf Stress und andere Dinge später anders ist. Und das kann eben dazu führen, dass dann eben die Veranlagung dadurch mitgesetzt ist.
Betty hat nun ganz eindeutig diese Traumatisierung in der Kindheit erfahren. Warum aber ist die Depression erst so spät bei ihr aufgetreten?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Erkrankungen, die erst so richtig manifest werden ab einem bestimmten Lebensalter. Das ist sehr unterschiedlich. Viele haben eben erst mit 30, 40 Jahren die erste depressive Episode. Aber oft ist es so, wenn man genauer nachfragt, wie war es denn in der Jugend, dann hört man doch auch oft, ja, damals hatte ich auch mal eine Phase von vielen Wochen, wo ich eigentlich keine Lust mehr hatte, mit den Freunden rauszugehen und Fußball zu spielen oder Party zu machen. Das hört man dann schon auch oft und es ging dann wieder weg. Also man weiß auch, dass Kinder Depressionen bekommen können, auch wenn es nicht so häufig ist. Warum es jetzt beim einen etwas früher oder später beginnt, das ist eine Frage, die ist schwer zu beantworten.
In Bettys Fall war es so, dass es nach dem Ende einer für sie sehr, sehr wichtigen Beziehung passiert ist, dass sie in die Depression gerutscht ist, was den Schluss nahelegt, dass es auch eine gewisse Erinnerung an den Verlust ihrer Beziehung zu ihrer Mutter damals war, als sie ins Heim gekommen ist.
Ja, ich denke, ich habe vorhin gesagt, dass die Veranlagung so entscheidend ist. Das heißt aber nicht, dass Umweltfaktoren oder äußere Faktoren unwichtig sind. Wenn jemand eine Veranlagung hat, dann können äußere Faktoren als Trigger wirken, dass man wieder reinrutscht. Und zum Beispiel Dinge, bei denen man besonders empfindlich ist, wie alleingelassen werden, verlassen werden, das sind dann Dinge im Leben, auf die ein Mensch vielleicht dann besonders empfindlich reagiert. Und wenn er dann die Veranlagung hat, kann das eben dann der Auslöser für eine erneute oder auch die erste depressive Episode sein. Also äußere Dinge spielen natürlich schon eine Rolle, sonst würde auch Psychotherapie keinen Sinn machen. Und die ist natürlich sehr, sehr wichtig, die Psychotherapie.
In Bettys Leben gab es die Situation, dass sie, als sie 8 Jahre alt war, ganz klar die Frage an sie, wenn ich Suizidgedanken habe, was kann ich tun?
Bei Suizidgedanken muss man sofort sich professionelle Hilfe holen. Es gibt Kinder- und Jugendpsychiater, die der Ansprechpartner sind. Später sind es die Fachärzte vor allem, die hier die Anlaufstelle wären, wenn man unter Suizidgedanken und suizidalen Impulsen leidet. Da muss man sich Hilfe holen, ne? Denn das ist eben doch eine auch gefährliche Erkrankung, die Depression. Denn diese Suizidgedanken in der Depression, die drängen sich den Menschen manchmal richtig gehend auf. Viele Menschen erschrecken richtig gehend, dass sie solche Gedanken haben. Denn die haben Kinder und vielleicht einen Partner, den sie mögen. Und trotzdem kommen solche Gedanken in der Depression. Depression ist eben mit die häufigste Ursache für Suizide in Deutschland. Deswegen ist es eben auch eine sehr ernstzunehmende Erkrankung. In der Depression sind die Menschen ja hoffnungslos und haben das Gefühl, es geht nie vorbei, das Ganze. Und das ist oft auch eine Quelle dieser Suizidgedanken, dass sie das Gefühl haben, diesem unerträglichen Zustand, das ist der einzige Ausweg. Als Psychiater hat man aber eigentlich die fast tägliche Erfahrung, dass Menschen hochsuizidal in Behandlung kommen bei einer schweren Depression. Und wenn diese behandelt wird, fällt diese ab und die können sich wieder über ihre Kinder freuen und über andere Dinge, sind wieder leistungs- und genussfähig und sind wieder dankbar, dass sie am Leben sind und das Leben eben ein Stück weit auch genießen können.
Und dann vielleicht auch da nochmal, wenn ich diese suizidalen Gedanken habe, dann ist es natürlich auch da wahnsinnig schwer, das für sich selbst zu erkennen und dann eben den anderen Weg zu nehmen, den Weg des Lebenden zu nehmen und sich Hilfe zu holen. Häufig braucht es wahrscheinlich auch eben die Hilfe von außen. Was kann ich denn als Außenstehender oder Außenstehende tun, wenn ich bei anderen das Gefühl habe, dass sie suizidale Gedanken haben?
Wenn ich jemanden sehe, der, von dem ich den Eindruck habe oder mir Sorge macht, dass er suizidgefährdet ist, dann ist das allererste, den in den Arm nehmen und ab zu einem Arzt, auch in eine Ambulanz, in der Klinik und dort eben die Diagnose stellen lassen und behandeln lassen. Das ist im Grunde Mitmenschlichkeit. Man kann ja nicht zugucken, wie einer wegen so einer saublöden Erkrankung wie Depression sich das Leben nimmt, zumal die Erkrankung ja wieder abklingt und viele Menschen dann ein auch erfolgreiches und auch genussvolles Leben führen können.
Zusammenfassend gesagt, auch wenn es manchmal Phasen gibt, in denen man das hinterfragt, jedes Leben ist lebenswert. Und da kann man wieder hinkommen. In der Folge sprechen wir uns ja auch dafür aus, dass es mehr Präventionsarbeit, mehr Informationsarbeit zu Depressionen gibt, gerade auch in der Schule. Was denken Sie darüber?
Also in der Schule oder auch in Unternehmen ist es schon so, dass das Bewusstsein wächst, wie häufig und wichtig die Erkrankung Depression ist. Und dass man jetzt durch Maßnahmen im Unternehmen oder in der Schule so eine Art Primärprävention machen kann. Primärprävention heißt, dass man von vornherein verhindert, dass irgendjemand Depression bekommt. Das ist etwas, da würde ich ein Fragezeichen dahinter machen, dass es wirklich geht. Schön wär's, aber so richtig Belege dafür gibt's leider nicht. Was man aber machen kann, ist, dass man darüber informiert, sodass die Menschen, die tatsächlich in der Depression sind, rascher professionelle Hilfe kriegen, dass sie keine Zeit verlieren. Auch, dass man das Stigma abbaut und die Menschen, ja, dass sie nicht in die Ecke gestellt werden wegen einer psychischen Erkrankung, sondern dass man weiß, es kann jeden treffen, wenn er das Pech hat, die Veranlagung mitbekommen zu haben. Das sind ganz wichtige Dinge. So ähnlich ist es ja auch bei Alkoholabhängigkeit. Da wird ja auch, oder bei Drogen gibt es ja oft auch Schulstunden, wo man die Probleme und die Hilfsanlaufstellen bespricht, wo man ein gewisses Grundwissen schafft. Und so ein Grundwissen für die Erkrankung Depression, die ja noch häufiger ist und ich denke auch schwerwiegender, wäre eben gut, dass da die Menschen mehr drüber wissen. Da hat sich auch viel getan in letzter Zeit und in vielen Unternehmen gibt es da Programme, die sich darum kümmern.
Dann bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal bei Ihnen, Professor Hegerl, für die wichtigen Infos und ich bin mir sicher, das wird nicht die letzte Infofolge gewesen sein, die wir zusammen machen.
Sehr gerne.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Nils Stratmann und Robin Gosens. Wie geht's erscheint alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.